Am 1. Januar 2018 tritt die Teilrevision der Mehrwertsteuer in Kraft. Schweizer Unternehmen sollen weniger Wettbewerbsnachteile haben gegenüber Unternehmen im Ausland. Experten haben an einem FEB-Seminar die Teilrevision erklärt, darunter auch Regina Schluckenbier. Sie redet über die Unterstellungserklärung, sagt, was genau weltweiter Umsatz eigentlich bedeutet und erklärt auch die Hintergründe der Suspendierung der Versandhandlungsregelung. Das Referat gibt es in zwei Teilen hier in diesem Podcast. Jetzt gehört ihr den ersten Teil.
Der heutige Nachmittag wird Regina Schluckenbier eröffnen. Sie ist spezialisiert für KMUs und natürlich auch größere Unternehmen, die Transaktionen mit dem Ausland haben, vor allem mit der EU. Da gibt es immer verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen muss. Und sie ist da wirklich ein Spezialist da mit der EU-Mehrwertsteuerrecht, Schweizer Recht, und das kann sie sehr gut kombinieren. Sie ist auch Mitverfasserin, Mitautorin vom Mehrwertsteuerkommentar. Sie ist von Anfang an dabei, seit dem 95 eigentlich, von der Wurzel her. Und dann ist sie noch spezialisiert auch auf Zoll, auch ein Gebiet, das wirklich sehr speziell ist. Hat eine Zeitschrift, ist Herausgeberin von der Zollrevue Stadt und ist jetzt, glaube ich, die zweite Herausgabe, wenn ich so...
Nein.
Die vierte. Ui, dann drei verpasst. Gut, Regina, bitteschön.
Merci. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie sehen mir nach, dass ich in Hochdeutsch reden werde, weil sonst gibt das eine Lachnummer. Ich muss Sie zwar versuchen, wach zu halten, aber also für mich gilt leider dieses Schweizerdeutsch nicht. Was werden wir uns heute Nachmittag oder jetzt in der guten Stunde ansehen? Und zwar, ich werde mich konzentrieren auf Fragen der Steuerpflicht, grenzüberschreitende Warenbewegungen, die Frage auch der Bezugssteuer, Abgrenzung werkvertragliche Lieferungen, und so ein paar Nettigkeiten, die jetzt mit dem neuen Gesetz der Teilrevision zusammenhängen. Ich werde mir mit Ihnen die Fragestellung im Zusammenhang mit der Unterstellungserklärung Ausland ansehen. Da werden Sie sehen, da hat sich eigentlich bis auf die Frage, wo ist das geregelt, nicht sehr viel getan. Trotzdem möchte ich die Gelegenheit hier gebrauchen, um mit Ihnen nochmal die Grundsätze anzuschauen, weil ich habe festgestellt in der Praxis, die sind leider immer noch nicht hinreichend bekannt. Dann die Frage, das haben Sie bereits gehört, weltweiter Umsatz, was bedeutet das? Das schauen wir uns an und dann auch die Frage, wann beginnt die Steuerpflicht? Dann die Versandhandelsregelung, das haben Sie sicherlich gehört, die ist ja suspendiert worden. Aber auch hier erlaube ich mir einen kurzen Ausblick und will Ihnen vielleicht mal ein, zwei Hinweise auch dazu geben, warum es überhaupt verschoben worden ist. Dann zum Schluss die Bezugssteuer. Hier hat sich auch sehr viel geändert zum Begriff, ist sie immer noch anwendbar für Inlandlieferungen? Welche Lieferungen sind betroffen? Sind überhaupt noch Lieferungen betroffen? Das möchte ich mit Ihnen anschauen. Also zunächst mal zur Unterstellungserklärung Ausland. Wie Sie wissen, es gibt ja auch eine Unterstellungserklärung Inland. Da ist sicherlich zunächst mal ganz wesentlich, dass wir hier eine Änderung haben, auf welcher Stufe dieses Instrumentarium geregelt wird. Bis anhin war es auf der Stufe Mehrwertsteuerverordnung geregelt und jetzt finden Sie die Regelung im Artikel 7 Absatz 3 zum revidierten Mehrwertsteuergesetz. Dann, wie gesagt, die Frage der Steuerpflicht. Dort finden Sie in der neuen Regelung einen folgenden Wortlaut. Alle Unternehmen, die entweder in der Schweiz ansässig sind oder Leistungen in der Schweiz erbringen und im In- und Ausland pro Jahr mindestens 100.000 Franken Umsatz aus nicht von der Steuer ausgenommenen Leistungen erzielen, Luft, werden ab dem 1. Januar 18 obligatorisch mehrwertsteuerpflichtig. Ein Bandwurmsatz, und ich versuche das mit Ihnen auseinanderzunehmen, welche Elemente sind da drin, worauf müssen wir achten und was ist da allenfalls wirklich neu. Die Versandhandelsregelung, sagte ich bereits, zum 01.01.19 wird in der Schweiz mehrwertsteuerpflichtig, voraussichtlich, auch das ist noch nicht in trockenen Tüchern, wer für mindestens 100.000 Franken pro Jahr von der Einfuhrsteuer befreite Kleinsendungen vom Ausland in die Schweiz sendet. Jetzt gehen wir mal im Einzelnen durch die Elemente durch, die ich kurz vorgestellt habe. Das ist die Frage der Unterstellungserklärung Ausland. Der Wortlaut, ich hoffe, Sie können das lesen, obwohl es rot hinterlegt ist, finden Sie jetzt im Artikel 7 Absatz 3. Und schauen wir uns bitte mal kurz an. Da ist Folgendes vorgesehen. Bei der Lieferung eines Gegenstandes vom Ausland ins Inland gilt der Ort der Lieferung als im Inland gelegen, sofern der Leistungserbringer, und dann kümmern wir uns um Buchstaben A, über eine Bewilligung der ESTV verfügt, die Einfuhr im eigenen Namen vorzunehmen. Unterstellungserklärung, also wir haben es hier mit einer Legaldefinition zu tun, und im Zeitpunkt der Einfuhr nicht darauf verzichtet. Das ist die Regelung. Sie werden sehen, im Wortlaut ist sie leicht abgewandelt gegenüber der Regelung in der Mehrwertsteuerverordnung. Zunächst mal, was bedeutet diese Unterstellungserklärung? Wofür wird sie eingesetzt? Um welchen Zweck hat sie? Sie werden das in der Praxis vielleicht schon angetroffen haben. Wenn wir Unternehmen haben, die diese Bewilligung haben, das können inländische und ausländische Unternehmen sein. Also das heißt, die Unterstellungserklärung ist nicht per se auf ausländische Unternehmen beschränkt. Das bedeutet, wenn Sie eine Unterstellungserklärung haben, dürfen Sie Einfuhren im eigenen Namen vornehmen. Das heißt eigentlich, vereinfacht gesagt, Sie treten als Importeur auf. Und wenn es ein ausländisches Unternehmen ist und Sie haben diese Unterstellungserklärung und Sie treten als Importeur auf, bedeutet automatisch, dass Sie sich bei der ESTV als Steuerpflichtiger registrieren lassen müssen, weil Sie gar nicht die Unterstellungserklärung alleine bekommen, wenn Sie ein ausländisches Unternehmen sind. Das heißt, das geht hier Hand in Hand. Die Unterstellungserklärung und die Steuerpflicht, weil Sie mit dieser Steuerpflicht nämlich sagen, ich will importieren und ich will meine dann sich anschließenden Inlandlieferungen freiwillig versteuern. Warum freiwillig? Frage ich Sie mal, warum freiwillig? Wenn ich etwas importiere, wieso muss ich mich dann registrieren lassen? Weil wenn Sie sich die Ortsregelung im Mehrwertsteuergesetz anschauen, wo ist Ort der Lieferung, wenn die Warenbewegung im Ausland beginnt? Beginn der Warenbewegung. Das heißt, wir haben es mit Auslandlieferungen zu tun. Die würden per se schon mal nicht ihre Steuerpflicht hier in der Schweiz begründen. Das heißt, Waren, die aus dem Ausland in die Schweiz kommen, selbst wenn sie importieren würden, jetzt als Ausländer, verlagern zunächst mal nicht den Ort der Lieferung ins Inland, sondern es bleibt eine Auslandlieferung. Und das führt eben nicht zur Steuerpflicht. Und deswegen hat man die Unterstellungserklärung geschaffen, um hier die Möglichkeit, den ausländischen Unternehmen einzuräumen, nicht nur zu importieren, sondern auch Inlandlieferungen zu tätigen. Dafür braucht man eben die Registrierung. Das heißt, wir verlagern den Ort der Unterstellungserklärung mit der Unterstellungserklärung ins Inland. Wieso habe ich als Ausländer ein Interesse daran, eine Unterstellungserklärung zu holen? Ich muss mich registrieren lassen, ich brauche einen Fiskalvertreter. Was ist denn da so praktisch dran? Was können Sie sich vorstellen? Es gibt Unternehmen, die wollen aus der Schweiz heraus ihre Kunden beliefern, so als wenn diese Kunden in der Schweiz eingekauft hätten. Das kann mannigfaltige Gründe haben, das kann Gründe haben, dass sie nicht offenlegen wollen, wo die Ware ursprünglich hergestellt ist, wo sie herkommt. Der Kunde weiß nur, sie kommt vielleicht aus dem Ausland, aber er weiß nicht, woher. Das kann ein Grund sein. Der typische Anwendungsfall für die Unterstellungserklärung Ausland sind Sammelsendungen. Das können Sie nämlich hier in der Schweiz machen. Sie können eine Sammelsendung, das heißt eine ganze Ladung mit vorkommissionierten kleinen Päckchen an Ihre Endkunden, können Sie mit einer Einfuhr deklarieren. Und dann machen Sie alles Inland steuerpflichtige Lieferungen an Ihre Endabnehmer. Das ist insoweit interessant, weil in der EU geht das nicht. Da müssen Sie in der Regel so viele Zollanmeldungen abgeben, wie Sie Empfänger haben. Ja? Das ist also insofern eine sehr sinnvolle Geschichte. Wenn Sie jetzt eine Unterstellungserklärung haben und Sie sind in der Schweiz steuerpflichtig registriert, können Sie natürlich auch die Einfuhrsteuer dann entsprechend als Vorsteuer in Abzug bringen. Jetzt diese Unterstellungserklärung, das ist eben das Schöne, die ist fakultativ, sagen wir. Das heißt, wenn Sie eine Bewilligung haben, können Sie im Einzelfall auch bei einzelnen Lieferungen auf diesen Gebrauch verzichten der Unterstellungserklärung. Das heißt, Sie können sagen, ich möchte für diese Lieferung jetzt nicht als Importeur auftreten, sondern ausnahmsweise bei meinem Kunde zum Beispiel. Das heißt, dann würde diese Bewilligung nicht in Anspruch genommen werden für diese Einfuhr. Und jetzt war in der Praxis unklar, sag ich mal, auf welchen Zeitpunkt dann dem Zoll signalisiert werden muss, ich möchte meine Unterstellungserklärung, die ich habe, gar nicht in Anspruch nehmen. Ich möchte sie gar nicht gebrauchen, diese Bewilligungsnummer, sondern ich möchte, dass mein Kunde, der Inländer, importiert. Und da ist das Gesetz jetzt im revidierten Mehrwertsteuergesetz, ist es klar, es ist präzise, es kommt auf den Zeitpunkt der Einfuhr an. Das heißt, im Zeitpunkt der Einfuhr muss ich dann allenfalls mitteilen, ich möchte von meiner Unterstellungserklärung keinen Gebrauch machen. Warum der Zeitpunkt der Einfuhr? Im Zollrecht ist immer dieser Zeitpunkt entscheidend, um die rechtliche Qualifikation festzustellen. Für die Einfuhr, für die Einfuhrabgaben, wer ist Zollschuldner, wer ist möglicherweise Importeur. All diese Fragen, die bestimmen sich im Zeitpunkt der Einfuhr. Vereinfacht gesagt, im Zeitpunkt der Abgabe der Zollanmeldung, respektive der Annahme der Zollanmeldung durch die Zollverwaltung. Und dieser Zeitpunkt ist eben auch für die Unterstellungserklärung relevant. Das heißt, Sie müssen im Zeitpunkt der Einfuhr sagen, entweder ich mache von ihr Gebrauch oder ich mache eben nicht von ihr Gebrauch. Jetzt schauen wir uns kurz nochmal die Funktionsweise erstmal an, wie diese Unterstellungserklärung wirkt. Und zwar, Sie können sich theoretisch zwei Sachverhalte vorstellen. Es gibt mehrere, aber jetzt, ich habe jetzt mal zwei typische genommen. Sie haben einen Lieferanten im Ausland, das ist der A. Sie haben den ersten Abnehmer, der ist Zwischenhändler, den B. Und wir haben einen zweiten Abnehmer, den Warenempfänger, das ist der C. Und der typische Fall für die Unterstellungserklärung ist der, dass wir es mit einem Reihengeschäft zu tun haben. Das sehen Sie hier an dem roten Pfeil. Das heißt, die Warenbewegung soll nicht entsprechend den Rechnungsstellungen erfolgen. Also wir haben nicht zunächst einen Import und dann einen Warentransport zu B und dann von B zu C, sondern wir haben hier in dem Fall eine Direktlieferung. Die Ware soll nach der Einfuhr unmittelbar an den Warenempfänger C ausgehändigt werden. Das ist ein Reihengeschäft. Diese Konstellation kann auch so aussehen. Der Zwischenhändler, der B, muss nicht zwingend ein Inländer sein. Es kann sich auch um einen weiteren Ausländer handeln. Und auch hier, diese Konstellation wäre dann so, dass A verkauft an B, der Ton ist weg, oder verkauft an B und B verkauft an C und dann haben wir eine Direktlieferung auch von A nach C. So, und jetzt, wie wirkt jetzt diese Unterstellungserklärung? Jetzt schauen wir uns erstmal an, was die eidgenössische Zollverwaltung annimmt. Wenn die einen solchen Sachverhalt merkt, sie geht grundsätzlich von dem Grundsatz aus, dass der Warenempfänger importieren soll. Das heißt, der Abnehmer C soll als Importeur auftreten. Das ist ihre Grundannahme. Das heißt, immer der die Ware empfängt, der soll auch importieren. Interessanterweise, vielleicht haben Sie das mal angeschaut, wir haben keine gesetzliche Definition darüber, was ein Importeur ist. Sie finden das weder im Zollgesetz noch im Mehrwertsteuergesetz. Wo Sie Hinweise finden, ist in der Außenhandelsstatistik. Und das ist aber interessant insoweit, weil der Zoll, der verwendet den Begriff und wir haben eigentlich gar keine Legaldefinition. Also er sagt jetzt, für mich ist immer der C, der Warenempfänger, der Importeur. Der soll als Importeur auftreten, der soll die Einfuhrabgaben tragen. Wenn wir diesen Fall jetzt in unserem Sachverhalten annehmen, dann würde auch die Lieferung von B an C, wenn wir nochmal so uns anschauen, wenn der importiert, dann ist diese Lieferung, wo findet die statt? Wo ist Warenbewegungsbeginn? Ausland. Das heißt, das wäre immer noch eine Auslandlieferung, weil der Warenbewegungsbeginn im Ausland ist. Und dann würde als Geschäft für die Bemessungsgrundlage bei der Einfuhr, würde die Handelsrechnung vom B an den C der Einfuhrsteuer zugrunde gelegt werden. Das heißt, dieses Kaufgeschäft, der Preis, der dort fakturiert wird, ist die Bemessungsgrundlage für die Einfuhr. Nochmal, ob der B im In- oder Ausland domiziliert ist, ist rheinisch gesagt Jacke wie Hose. Das ist nicht relevant. Das heißt hier, dieser Kaufpreis, also der B soll bitte nicht in dem Fall, wo wir hier einen Inländer hätten, auf die Idee kommen, 8% in Rechnung zu stellen, weil ja C es importiert und es gibt keine Inlandlieferung vor Einfuhr. Ja? So, das ist der Grundsatz, von dem geht die EZV aus. Das heißt, sie sagt, für mich ist der Warenempfänger grundsätzlich Importeur. Jetzt gibt es aber Sachverhalte, wo das nicht gewollt ist. Viele Sachverhalte. Und wo dann zum Beispiel der Zwischenhändler importieren soll. Aus den eben genannten Gründen, wie ich sagte, weil man teilweise nicht offenlegen möchte, wo die Ware herkommt, weil man dem Kunden eine Rechnung mit Steuer stellen will und, und. Das heißt, wir kommen jetzt zur Ausnahmeregelung und das ist die Unterstellungserklärung. Das heißt, mit der Unterstellungserklärung weiche ich von dem Grundsatz ab und nehme jemanden anderes in der Kette als Importeur. Und wir gehen mal davon aus, wir nehmen den B, weil wir haben ja nur drei, dann nehmen wir den Zwischenhändler. Das heißt, der B kann jetzt sagen, ich möchte mittels Unterstellungserklärung als Importeur auftreten und wenn ich Ausländer bin, unterstelle ich mich freiwillig der Steuer. Und was dann passiert, ist im Gesetz klar vorgesehen, für die Lieferung vom B an den C verlagert sich der Ort ins Inland. Das heißt, wenn B importiert, tätigt er an den C eine Inlandlieferung. Egal, ob er Ausländer ist, dann ist er steuerpflichtig registriert oder bereits Inländer ist. Also das heißt, die Rechnung von B an C wäre auf einmal eine Inlandlieferung, müsste regulär mit 8%, wenn der Standardsatz Anwendung findet, der Normalsatz, versteuert werden. Und B ist Importeur. Das heißt, auch Bemessungsgrundlage für die Einfuhrsteuer ist welches Entgelt? Eben hatten wir, wenn C importiert, ist es die Rechnung von B an C. Und wenn jetzt B importiert, kann es ja nur die Rechnung A an B sein. Weil B tätigt ja dann eine Inlandlieferung an den C. Also ist Bemessungsgrundlage für die Einfuhrsteuer ist das Entgelt von A an B. Und wenn Sie jetzt sagen, ja wieso, das ist ja tiefer. Ja, das muss auch so sein, wenn B ein Unternehmer ist. Weil die Marge, die wird ja dann mit der Inlandlieferung besteuert. Ne, da kommen ja 8% drauf. Wir haben einfach auf dem tieferen EK-Einkaufswert haben wir die Einfuhrsteuer und dann die Besteuerung mit der Inlandsteuer auf dem höheren Wert. Wichtig ist also, wenn Sie eine Unterstellungserklärung haben dann, und als Importeur auftreten, das heißt von ihr Gebrauch machen, bedeutet das, dass alle nachfolgenden Lieferungen als im Inland angesehen werden. Wir haben eine Ortsverlagerung. Deswegen ist das auch im Artikel 7 geregelt. Es ist eine Ausnahme zur Grundregel, dass Warenbeginn im Ausland ist. Hier wird der Ort der Lieferung ins Inland verlegt mit der Unterstellungserklärung. Das ist insofern bemerkenswert, weil im Ausland, wenn Sie das europäische Ausland anschauen, erlauben Sie mir bitte die kurze Klammer, damit Sie das auch sehen, dass Sie da eine völlig andere Herangehensweise haben, die für Schweizer Unternehmen relevant ist. Wenn ich hier in der Schweiz als Ausländer importiere, passiert eigentlich nichts. Es sei denn, ich habe eine Unterstellungserklärung, weil dann bin ich steuerpflichtig. Wenn Sie im Ausland als Schweizer Unternehmen importieren, gehen wir mal nach Deutschland, dann werden Sie automatisch steuerpflichtig. Das heißt, in dem Moment, wenn Sie die Einfuhrumsatzsteuer in Deutschland auslösen, die wird gegen Sie festgesetzt, klatsch, sind Sie steuerpflichtig geworden. Da bedarf es nicht eines gesonderten Antrags, ich möchte als Importeur und so weiter. Also schlicht eine DDP-Lieferung, verzollt, versteuert, löst Ihre Steuerpflicht dann aus, wenn Sie sie leben, diese Klausel. Und das ist ein unheimlicher Unterschied. Hier haben wir eine Option in der Schweiz, die Unternehmer können wählen. Sie können eigentlich auch pro Lieferung wählen und im Ausland hängt die Rechtsfolge automatisch dran mit der Tatsache, dass Sie Einfuhrumsatzsteuerschuldner sind. Und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn Sie Geschäfte im Ausland tätigen, wenn Sie sagen, ich will meinem Kunden das Rundum-Sorglos-Paket liefern und ich beliefere ihn nur DDP, verzollt, versteuert. Man sagt manchmal auch frei Haus, das ist nicht richtig eigentlich, aber nur, dass Sie vielleicht verstehen, was damit gemeint ist. dann müssen Sie die Frage der Steuerpflicht prüfen im Land der Einfuhr. Das, insoweit ist diese Unterstellungserklärung unique, sie ist speziell, sie ist sehr, sehr unternehmerfreundlich, wie sie hier ausgestaltet ist. Jetzt, wie kann B mit dieser Unterstellungserklärung umgehen? Er kann es bei jeder Lieferung, kann er isoliert entscheiden, möchte ich diese Unterstellungserklärung anwenden oder nicht. Wenn er das nicht möchte, muss er das gegenüber dem Zoll kenntlich machen. Das steht ihm ja nicht auf der Stirn geschrieben, weil in der Regel wird ja der Spediteur sowieso für ihn tätig. Und dann muss er das auf der Rechnung an den C kenntlich machen. Dann bleibt es bei der Grundregel, dass der Warenempfänger C Importeur ist und dann das Entgelt vom B an C für die Bemessung bei der Einfuhrsteuer heranzuziehen ist. Das heißt, der Verzicht ist nur möglich, wenn Sie entsprechend im Zeitpunkt der Zollanmeldung der Zollstelle eine entsprechende Rechnung vorlegen, wo der Verzicht auf Anwendung der UE vermerkt ist. Also die Zollstellen beachten folgenden Grundsatz. Ist der Zwischenhändler B im Besitz einer Unterstellungserklärung, das können Sie anhand der Bewilligungsnummer in Ihrem System sehr leicht erkennen, und enthält die im Zeitpunkt der Einfuhr vorzulegende Rechnung an den Abnehmer C keinen Vermerk zum Verzicht auf die Anwendung, dann muss der B die UE anwenden und als Importeur auftreten. Hingegen, wenn er auf der Rechnung entsprechend einen Vermerk macht, dass er darauf verzichtet, dann gilt die Unterstellungserklärung nicht. Achtung, die Unterstellungserklärung gilt nicht in Abholfällen. Das ist eine Einschränkung, die wir schon unter altem Recht hatten. Wir reden also immer über Versand- oder Beförderungslieferungen. Was ist denn da der Unterschied? Versand, Beförderung. Ist nur die Frage, wer bewegt. Wenn ich befördere, dann tue ich das mit meinen eigenen Transportmitteln. Das heißt, ich habe einen eigenen LKW, mit dem fahre ich die Ware zu meinem Kunden. Bei dem Versand schalte ich einen Dienstleister ein, einen Frachtführer, Spediteur, der das in meinem Auftrag übernimmt. Das ist der einzige Unterschied. Also das ist die Unterstellungserklärung. Haben Sie dazu Fragen? Also zusammengefasst ist hier die Kernmessage, wir haben sie jetzt auf der Stufe von Artikel 7 geregelt, Ortsbestimmung für Lieferungen, da gehört sie auch hin systematisch, und Sie müssen im Zeitpunkt der Einfuhr auf die entsprechende Anwendung verzichten, das muss klar geregelt sein, wenn Sie das wollen. Und Sie können nicht später kommen. Ja? Maßgebender Zeitpunkt ist die Einfuhr, die Meldung gegenüber der Zollstelle, ich möchte importieren. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema, Steuerpflicht. Da habe ich ein Bündel geschnürt. Da werden wir sicherlich kurz die Frage weltweiter Umsatz anschauen. Das wurde ja heute schon 2-3 Mal angesprochen. Dann, ich bin von einigen Umsätzen bin ich nach wie vor befreit. Welche sind das denn überhaupt und welche zählen für meine Steuerpflicht? Und dann die Frage auch, Beginn Steuerpflicht. Wir gucken uns jetzt zunächst mal bitte die Grundnorm Artikel 10 vom revidierten Mehrwertsteuergesetz an und da den Absatz 2. Da steht jetzt zunächst mal drin, das ist das, was jetzt neu ist, von der Steuerpflicht ist befreit, wer? Innerhalb eines Jahres im In- und Ausland weniger als 100.000 Franken Umsatz aus Leistungen erzielt, die nicht von der Steuer ausgenommen sind. So, was bedeutet das? Wir haben hier einen neuen Wortlaut für die Befreiung von der Steuerpflicht. Wenn Sie anschauen, was bis jetzt geregelt ist, bis jetzt ist von der Steuerpflicht befreit, wer im Inland weniger als 100.000 Franken Umsatz aus steuerbaren Leistungen erzielt. Im Inland aus steuerbaren Leistungen. Das ist natürlich gegenüber ausländischen Unternehmen immer sehr großzügig gewesen, weil die nur in die obligatorische Steuerpflicht gerutscht sind, wenn sie diesen Threshold überschritten haben. Und es war auch zudem immer recht schwierig, den ausländischen Unternehmen nachzuweisen, dass sie im Einzelfall diese Umsatzgrenze überschritten haben. Sie wissen vielleicht, dass man versucht hat, einen Teil dieser Steuerausfälle durch die Bezugssteuer auf Lieferungen abzufedern. Diese Bezugssteuer hat sich aber auch im Vollzug als sehr schwierig erwiesen und hat nach wie vor diese Wettbewerbsverzerrungen, die da bestanden haben, nicht entschärfen können. Insofern hat man sich einen grundsätzlich neuen Ansatz überlegt und man sagt, Unternehmen, die im Inland Leistungen erbringen, sind nur noch dann von der Steuerpflicht befreit. Und dabei ist es egal, ob im Inland ansässig oder im Ausland ansässig. Wenn Sie Leistungen im Inland erbringen, sind Sie nur dann von der Steuerpflicht befreit, wenn Sie weltweit im In- oder Ausland weniger als 100.000 Franken Umsatz aus Leistungen erzielen, die nicht von der Steuer ausgenommen sind. Das heißt, jedes Unternehmen, das im Inland Leistungen erbringt, wird somit grundsätzlich steuerpflichtig, sofern es nicht nachweist, dass es weltweit weniger als 100.000 Franken Umsatz oder Leistungen, Umsatz generiert, und zwar aus nicht von der Steuer ausgenommenen. Und nicht, diese Leistungen dürfen nicht von der Steuer ausgenommen sein. Wann der Beginn der Steuerpflicht erfolgt, von der Formulierung könnte man ja meinen, wenn ein Umsatz jetzt mehr als 100.000 ist, dann besteuert man die 100.000. Das ist nicht das Ziel. Zum Beginn der Steuerpflicht, was dann wirklich besteuert wird, das schauen wir uns gleich an. Ich möchte noch eine Klammer aufmachen, weil der Artikel 10 um weitere Befreiungstatbestände erweitert wurde, die ich mir mit Ihnen anschauen möchte. Wir haben die Steuerpflicht jetzt angesehen, weltweiter Umsatz. Jetzt ist aber nach Absatz 2 weiter in Litera B von der Steuerpflicht befreit, wer ein Unternehmen mit Sitz im Ausland betreibt, das im Inland unabhängig vom Umsatz ausschließlich eine oder mehrere der folgenden Leistungsarten erbringt. Von der Steuer befreite Leistungen. Was sind denn von der Steuer befreite Leistungen? Das sind zunächst mal nicht ausgenommene Umsätze, sondern damit sind echt befreite Umsätze gemeint. So, was heißt das? Bis anhin war es so, dass man, wenn man nur von der Steuer befreite Umsätze erbracht hat, dass die eigentlich zur Frage der Steuerpflicht mit dazugezählt wurden. Und jetzt hat man sich entschieden, unter dem neuen Gesetz aus verwaltungsökonomischen Gründen zu sagen, nein, wenn jemand nur von der Steuer befreite Umsätze tätigt, muss der nicht per se sich registrieren lassen, obligatorisch steuerpflichtig werden, sondern er kann auch sagen, ich möchte meine möglichen Vorsteuern im Rahmen des Vorsteuervergütungsverfahrens, des Vergütungsverfahrens geltend machen. Das ist ein ganz enormer Paradigmenwechsel. Ja, das heißt also, wenn ich nur Exporte tätige als Ausländer aus der Schweiz, zum Beispiel in Form von Reihengeschäften, Klassiker, dann tätige ich Umsätze, die nicht per Definition zu meiner Steuerpflicht führen, sondern ich kann mich entscheiden und sagen, ich lasse mich nicht registrieren und hole mir die Vorsteuern, weil ich ja dann nicht registriert bin, im Wege des Vergütungsverfahrens wieder. Ob das sinnvoller ist, ist eine andere Frage. Aber was man hier erkennen muss, ist, das ist ein Paradigmenwechsel, den Sie auch so im Ausland nicht finden. Selbst wenn Sie steuerfreie Umsätze tätigen, führt das in der Regel zu Ihrer Registrierung. Hier haben Sie wieder die Option. Ja, also auch das müssen Sie bitte als Möglichkeit erkennen. Natürlich können Sie nach wie vor sagen, ach, das ist ganz praktisch, so eine Nummer. Die Fiskalvertreter machen auch keinen schlechten Eindruck. Herrn Russi haben wir gehört, die machen sowas, netter Kerl, kein Problem. Lass uns registrieren. Sie können das. Sie können sich entscheiden und sagen, ich möchte mich nach wie vor in der Schweiz registrieren lassen. Sie können von dieser Befreiung wieder verzichten. Sie müssen aber nicht. Und diese zusätzliche Möglichkeit wäre eben neu. Das ist also eine andere Form der Steuerbefreiung, die Sie hier haben. Dann gibt es eine weitere Steuerbefreiung. Der Vorspann ist dasselbe, also auch die Steuerpflicht ist von der Steuerpflicht befreit, wer ein Unternehmen mit Sitz im Ausland betreibt, das im Inland unabhängig vom Umsatz ausschließlich eine oder mehrere der folgenden Leistungsarten erbringt. Jetzt eine andere Leistungsart, Dienstleistungen. deren Ort sich nach Artikel 8 Absatz 1 im Inland befindet. Was ist das denn? Wenn ich ein ausländischer Leistungserbringer bin und bin, erbringe nur Dienstleistungen nach 8 Absatz 1 aus meiner Sicht. Was sind denn das dann für Leistungen? Wo werden die besteuert? Was ist der Grundsatz 8 Absatz 1? Beim Leistungsempfänger. Beim Leistungsempfänger, das ist der Grundsatz seit 01.01.2010. Das heißt, wenn ich als Ausländer Leistungen erbringe, Dienstleistungen, die beim Empfänger zu versteuern sind, bin ich grundsätzlich mal von der Steuerpflicht befreit. Und wenn Sie das jetzt durchdenken, ist es überhaupt nichts Neues, ne? Ist eigentlich nichts Neues. Das heißt, Unternehmen mit Sitz im Ausland, die solche Leistungen erbringen, können unabhängig von der Umsatzhöhe, unabhängig, die können 4 Millionen solche Umsätze erbringen, in Höhe von 4, ist völlig egal, sind die von der Steuerpflicht befreit. Das macht auch Sinn. Warum? Wodurch wird diese Besteuerung denn abgefedert? Was passiert im Inland bei dem Leistungsempfänger? Wir haben die Bezugssteuer. Nicht wahr? Das heißt, wir haben eine Besteuerung, die greift beim Inländer durch den Leistungsempfänger. Wir haben eine Steuerschuldverlagerung auf den Empfänger. Per Definition von Gesetzes wegen. Da müssen wir eine Befreiung haben, weil wir ansonsten ein Mismatch hätten, wenn wir den Leistungserbringer nicht automatisch auch noch von der Steuer befreien, wenn der Empfänger versteuern muss. Also das ist der reguläre Bezug einer Dienstleistung aus dem Ausland und das sind unsere alten Artikel 14 Absatz 3 Leistungen, die wir noch aus grauer Vorzeit kennen. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Ausgenommen sind hierbei wieder Telekommunikations- und elektronische Dienstleistungen. Das betrifft in der Regel B2C. Dort haben wir bis anhin die Sonderregelung. Also das heißt, wir haben in der Steuerpflicht eigentlich, wenn Sie es zusammenfassen, wir haben den weltweiten Umsatz, Neuerung. Wir haben befreite Umsätze, die Sie berechtigen, ins Vergütungsverfahren zu gehen. Sie müssen sich nicht mehr registrieren lassen, um Vorsteuerbeträge wieder zu bekommen. Und wir haben dann hier die 8 Absatz 1 Leistungen, wo sich eigentlich keine Änderung ergeben hat. Jetzt die Frage des Beginns der Steuerpflicht. Bei dem weltweiten Umsatz, wenn man so die Botschaft mal liest, könnte man ja den Eindruck haben, da wird jetzt der gesamte Umsatz, der weltweit generiert wird, der wird in der Schweiz besteuert. Das ist aber nicht der Sinn und Zweck der Regelung gewesen. Und zwar, wenn wir uns Artikel 14 Absatz 1 vom revidierten Gesetz anschauen, da ist ein Absatz, ist ganz klar geregelt, die Steuerpflicht beginnt. Da haben wir A und B für Unternehmen mit Sitz im Ausland, das betrifft Litera A. Und dann für Unternehmen mit Sitz im Ausland ist Litera B. Und B ist für uns jetzt natürlich interessanter, weil das ja die Neuerung betrifft. Und das heißt, hier die Steuerpflicht beginnt für Unternehmen mit Sitz im Ausland mit der erstmaligen Erbringung einer Leistung. Also zusammengefasst können Sie sagen, der erste Umsatz eines Unternehmens im Inland führt zur obligatorischen Steuerpflicht, wenn der weltweite Umsatz größer als 100.000 ist. Das ist das Ziel dieser Regelung. Und ich habe das mal ein bisschen grafisch dargestellt. Also grafisch ist ein bisschen übertrieben. Eine Tabelle habe ich gemacht. Und wenn Sie sich jetzt mal anschauen, Ende der Befreiung von der Steuerpflicht, hier für inländische Unternehmen und hier für ausländische. Und da ist ganz klar hier auch gesagt, da hat sich eigentlich beim inländischen Unternehmen hat sich nichts Besonderes Neues ergeben, wie Sie den Beginn Ihrer Steuerpflicht beurteilen müssen. Und hier beim Ausländischen haben Sie eigentlich die gespiegelte, nur mit dem Unterschied, wir haben die 100.000 Franken innerhalb der nächsten 12 Monate, spätestens erneute Beurteilung 3 Monaten, wahlweise erstmalige Erbringung einer Leistung im Inland. Erstmalige Erbringung einer Leistung im Inland. Ja? Also das heißt, hier ist das genau gespiegelt zur Frage der Steuerpflicht, damit Sie sehen, es geht nicht um den weltweiten Umsatz, der im Inland besteuert wird, sondern um die erste Leistung, die Sie hier im Inland erbringen, soweit Sie weltweit mehr als 100.000 Franken Umsatz haben. Haben Sie dazu Fragen? die Versandhandelsregelung. Das ist, wenn ich es mal ganz salopp sagen darf, ich glaube, ein gut gemeinter Rohrkrepierer. Ich verstehe die Motivation, aus der heraus sie entwickelt wurde, aber ich will Ihnen auch zeigen, welche Schwierigkeiten damit verbunden sind, die praktisch umzusetzen. Also hier war der Gesetzgeber sicherlich sehr optimistisch, auch die Wirtschaft, die im Bereich des Versandhandels tätigen Unternehmen in der Schweiz, die haben sehr nach dieser Regelung gelächzt, aber es sind multiple Probleme damit noch verbunden. Grundsatzausgangslage. Was war die Idee oder was ist die Situation? Die Situation ist hier, dass Sie abgabenfrei Gegenstände einführen können, wenn der Steuerbetrag, der bei der Abfertigung entsteht, maximal 5 Franken ausmachen würde. Das heißt, das ist ja aus ökonomischen, verwaltungsökonomischen Gründen geschehen. Bagatellbeträge sollen nicht von der Zollverwaltung erhoben werden müssen. Und Bagatellbetrag ist jetzt hier 5 Franken. Alles, was da drunter ist, kann abgabenfrei eingeführt werden. Wir reden über den Steuerbetrag, wir reden nicht über die Bemessungsgrundlage. Es ist nicht der Kaufpreis, sondern der Steuerbetrag. Und das bedeutet, dass Sie Bücher und Zeitschriften zum reduzierten Satz bis zu einem Preis von 200 Franken einführen können. Steuerfrei. Oder beim Normalsatz bei 8% sind wir ungefähr bei 62,50. Das ist ein enormer Wettbewerbsvorteil, den ausländische Versandhändler gegenüber Inländern haben. Nicht wahr? Diese Ware kann quasi, wenn Sie so wollen, mit 8% oder reduziertem Steuersatz entsprechend vergünstigt an Inländer abgegeben werden, wohingegen Inländer entsprechend Steuer entrichten müssen auf dieser Lieferung, ausweisen müssen. Oder Sie kalkulieren sie nur ein. Und was war jetzt die Idee? Man hat gesagt, wir wollen hier gleich lange Spieße schaffen. Wir wollen, dass die ausländischen Versandhändler sich registrieren lassen. Und wie erreichen wir das? Wenn Sie an den Grundsatz denken, dass wenn ich importiere, ja eigentlich erstmal nichts passiert von der Ortsregelung her, ich nicht automatisch steuerpflichtig werde, dann heißt das, die Tatsache des Imports an sich hätte nochmal nichts bewirkt. Man musste also irgendwie versuchen, quasi wie eine Inlandlieferung hinzubekommen, damit man überhaupt eine Steuerpflicht begründen kann. Und deswegen finden Sie auch im Artikel 7, Wiederortsregelung, diese Regelung, die wir uns jetzt kurz anschauen. Und da steht jetzt drin, bei der Lieferung eines Gegenstandes vom Ausland ins Inland gilt der Ort der Lieferung als im Inland gelegen, sofern der Leistungserbringer, und da sind wir bei Litera B, mit Gegenständen, die nach sowieso aufgrund des geringfügigen Steuerbetrags von der Einfuhrsteuer befreit sind, Lieferungen erbringt und daraus mindestens einen Umsatz von 100.000 Franken pro Jahr erbringt. Das heißt, was hier der Gesetzgeber erreichen möchte, ist eine Ortsverlagerung, eine automatische Ortsverlagerung der Lieferung ins Inland, wenn das Volumen dieser Lieferungen 100.000 pro Jahr überschreitet. Wobei, Achtung, hier in dem Moment, wenn Sie diese Umsatzschwelle überschreiten, hat der Gesetzgeber die Idee nicht nur, dass Sie diese Lieferungen dann entsprechend versteuern müssen, das infiziert, wenn Sie so wollen, alle anderen Lieferungen auch. Das heißt, Sie müssen alle Lieferungen dann im Inland entsprechend mit Inlandsteuer versteuern. Der Gesetzgeber hat eine bestimmte Idee, dass es nur auf warenbewegte Lieferung Anwendung findet. Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Also das heißt, ein Unternehmen, dass solche Kleinstmengen diese Grenze überschreitet, da muss sich im Inland registrieren lassen und sämtliche Lieferungen des Unternehmens, sämtliche Lieferungen, nicht nur diese Kleinbetragsmengen, entsprechend mit Inlandsteuer versteuern. Das heißt, von der Rechtsfolge her ist das eigentlich vergleichbar mit der Unterstellungserklärung Ausland, die wir uns eben angesehen haben. Ja, nur automatisch, wenn Sie so wollen. Aber wie gesagt, sehr schwierig in der Umsetzung. Warum? Sie haben vielleicht gesehen, dass die Umsetzung zum 01.01.2018 aufgeschoben wurde. Als Begründung wurde unter anderem auch die Schweizerische Post verwiesen. Hat hier so ein bisschen den schwarzen Peter zugeschoben bekommen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich will Ihnen jetzt einfach mal ein Beispiel nennen, warum es so schwierig ist, das umzusetzen. Wir gehen ja nicht von dem Unternehmer aus, der sagt, juhu, hallo, ich mache Versandhandel, ich lasse mich registrieren. Das sind die Unproblematischen. Problematisch sind diese Jungs und Mädels. Gehen Sie mal auf AliExpress oder Wish. Vielleicht sind einige von Ihnen regelmäßiger Nutzer dieser Plattform. Das ist eine Plattform. Und dahinter verbergen sich ganz, ganz, ganz viele kleine, größere, ganz große Händler, die ihre Waren anbieten. Viele im asiatischen Raum ansässig. Und da können Sie dann lustig bestellen. Zu Dumpingkonditionen, Qualität manchmal zweifelhaft, manchmal ganz gut, wenn Sie Glück haben. Manchmal kommt die Ware nicht, manchmal kommt sie. So. Also ein vielfältigstes Bild an Händlern haben Sie dort, ein vielfältigstes Bild an Waren. So, und jetzt, wenn Sie mal schauen, die Kaufverträge kommen zwischen Ihnen und dem Lieferanten zustande, nicht mit Alibaba oder Wish. Alibaba und Wish, die holen sich von dem Händler eine Provision, wenn über diese Plattform Kaufverträge geschlossen werden. Jetzt sagen Sie mir doch bitte mal, wie die ESTV jetzt in China die kleinen Händler dazu anhalten soll, hier in der Schweiz sich registrieren zu lassen, wenn sie über 100.000 hier im Inland solche Lieferungen erbringen. Da sind ein paar drunter, die das bestimmt locker erreichen. Wie wollen Sie das umsetzen? Die Schweizerische Post auch, die hat den Auftrag an der Grenzverzollung, die hat teilweise auch gar nicht die Informationen über die Lieferanten, wer den Auftrag für den Transport gegeben hat. Wie wollen Sie denn jetzt wissen, wen müssen Sie registrieren? Bestehen zurzeit gar keine Tools, weder gesetzliche Grundlagen noch praktischer Art, um überhaupt diese Regelung umzusetzen. Abgesehen davon, dass auch die Frage des Beginns der Steuerpflicht absolut noch sehr, sehr problematisch ist. Das ist eine rein praktische Frage der Umsetzung. Wie würden Sie das machen? Traumhaft wäre es, das ist so mein persönlicher Favorite, aber auch da fehlt die gesetzliche Grundlage, dass Alibaba und Wish, die haben die Informationen über die Händler, diese Informationen auch entsprechend preisgeben können. Wie das gemacht wird bei Airbnb für die Kurtaxenabgabe oder sonst irgendwelche Abgaben, die melden das teilweise, aber dafür brauchen sie eine gesetzliche Grundlage. Und die sitzen jetzt erstmal und sagen, die futieren sich natürlich darum. Also Sie sehen, hier hat man zwar versucht, die Inländer entsprechend mit den Ausländern gleichzustellen, aber ob das der richtige Weg ist, erlauben Sie bitte, dass ich da meine Zweifel anbringe. Also insofern ist es erstmal on hold gesetzt und deswegen, inwieweit das jetzt wirklich dann umgesetzt wird, waits to be seen. Haben Sie dazu Fragen? Ja.
Einen Augenblick, kommt da mit dem Mic.
Das ist die hinterste Ecke, George. Ich habe extra jemanden ganz hinten genommen.
Ich bemühe mich.
Das glaube ich. Wo, da ist die Dame. Da, ja.
Gib sie mal über.
Danke. Jetzt im Moment ist doch so, wenn wir ein Paket überkommen, dann nachher vom Ausland, dann tut ja Post eigentlich Zollgebühren und Einfuhrsteuer verlangen. Was ist nach dem System jetzt falsch, dass man das ändern? Also dass es nicht ändern auf das, was jetzt ja nicht funktioniert richtig?
Ja, wenn Sie also rein praktisch die Zahl der Päckchen, die von der Post kontrolliert werden und wo dann tatsächlich auch Einfuhrsteuer erhoben wird oder auch die Zollabwicklungsgebühr, die sind im Verhältnis zu dem Volumina, ist das ein Bruchteil. Die Schweizer Post ist überhaupt nicht vom Volumen her in der Lage, all die ganzen, die als geringfügig, als Geschenk, als was auch immer reinkommen, zu kontrollieren und dort die Einfuhrsteuer zu erheben beim Empfänger. Abgesehen davon, dass auch dieses Konstrukt rechtlich nicht ganz unproblematisch ist. So, und jetzt versuchen Sie doch bitte mal, das einfach vom Volumen her zu extrapolieren und gehen zur Schweizer Post und sagen, also wir haben eigentlich vor, dass ihr da jedes Päckchen kontrolliert und für alle da so die Einfuhrsteuer einnimmt. Die springen im Prisma und sagen, das können wir gar nicht. Wir haben auch gar nicht, also wir haben gar nicht das Volumen, wir haben gar nicht die Leute, wir haben gar nicht die Software, wir haben das und das und das und das. Im Übrigen auch das Geld nicht. Also das heißt, es gibt zwar mögliche Ansatzpunkte, wie man versucht, diese Wettbewerbsverzerrung, darum geht es ja letztendlich, in den Griff zu bekommen. Auch ich habe es auch eben mit Herrn Spind besprochen, wenn man diese 5 Franken einfach abschafft, wissen Sie, wer dann im Prisma springt? Der Zoll. Der muss für jede Pisselsendung eine Veranlagungsverfügung machen. Das ist auch nicht in deren Interesse. Also egal, wo sie ziehen, nicht wahr? Sie haben immer Auswirkungen auf Interessen und das gilt es auszutarieren. Das macht das so extrem schwierig.
Aber in dem Fall wird es wahrscheinlich in Zukunft weiterhin noch die von der Post...
Über die man sich so ärgern kann, ne? Tarifzone 1, 15 Franken, Tarifzone 2, 30 Franken.
Ja, wobei... Firmen können ja ein Konto erstellen, wo sie dann pro Monat eine Rechnung überkommen.
Ja, ja, gut, das sind also die Vereinbarungen. Aber zurzeit bleibt es bei der Rechtslage, wie sie jetzt ist, ja. Ja. Haben Sie sonst jetzt noch Fragen? Sonst würde ich gerne zum nächsten Punkt kommen, Bezugssteuer.